Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Geburtstags-Jahresrückblicks von WeTalk. Wir haben Geburtstag und das feiern wir auch, indem wir uns anschauen, mit welchen Gästen wir das Jahr über gesprochen haben, was diese Interessantes zu erzählen haben und was wir uns für unsere eigene Arbeit da auch durchaus an der einen oder anderen Stelle mit herausgenommen haben. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner und ich bin im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Rauhut. Ja, willkommen zurück, Christoph.
Welcome back.
Welcome back.
Zwei Wochen später.
Immer noch spannende Themen bei uns. Ja, wir heute im zweiten Teil unseres Geburtstags/Jahresrückblicks unseres Podcasts WeTalk. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was modernes Arbeiten oder beziehungsweise haben wir unsere Podcast-Teilnehmer, wie nennt man das Podcast?
Gäste
sprechen lassen, was für sie modernes Arbeiten ist und haben dann mal geschaut, was wir uns aus den Gesprächen mit den Personen rausgezogen haben. Und das wollen wir heute weiterführen mit neuen spannenden Themen, zum Beispiel neues Arbeiten und Führung, mit was wir auch beginnen werden. Und ich habe noch eine ganz spannende Kategorie, die ich mir auch selber ausgedacht habe, über den Tellerrand schauen, wo ich mit Gästen gesprochen habe. Ja, mal ich war am Rande der Digitalisierung, aber eben wo es um neuere, andere Themen geht, als die wir tagtäglich in unserem Geschäft machen.
Genau, wir wollten ja nicht ganz bewusst nicht nur auf bestimmte Themen uns fokussieren in dem Podcast, sondern auch mal Dinge thematisieren, wo man vielleicht nicht von vornherein davon ausgehen würde, dass die zu unseren Themen jetzt als Unternehmen passen oder zu dem, was wir tagtäglich in der Arbeit machen. Und deswegen die Kategorie über den Tellerrand.
Über den Tellerrand, genau. Aber damit starten wir nicht, sondern wir starten mit neues Arbeiten und Führung. Und da würde ich gleich das Zepter wieder an dich übergeben, weil du hast ganz drei spannende Podcasts hier wieder rausgesucht.
Zwei Podcasts nur, also zumindest die ich gefunden habe. Und ich glaube, eins kommt dann noch von dir. Zumindest sagen das meine Notizen hier.
Ach so, ja, und, genau.
Okay. Ich habe aber zwei Stellen aus dem Podcast
mit der Silke. Jetzt hab ich's verstanden.
Das war jetzt etwas tricky gemacht. Genau, also der erste Podcast, den ich vorstellen möchte, ist die Nummer 13 zum Thema auf Augenhöhe sein. Dort spreche ich mit der Silke Leunstra von Augenhöhe. Einmal über die Frage, was ist Augenhöhe? Und
wie spricht man ihren Namen?
Und wie spricht man ihren Namen? Ich habe es versucht, gut auszusprechen. Genau, und der zweite Zitat, da geht es um das Thema Führungskräfte und Augenhöhe. Und dazu passend auch nochmal einen Auszug aus dem Podcast mit dem Johannes Egenöf. Den hatten wir auch schon im ersten Teil unseres Rückblicks dabei. Und dort stelle ich ihm die Frage, ob es das klassische Management noch so braucht. Und vielleicht passt das ja ganz gut zusammen zum Thema Augenhöhe. Und die Frage, was eigentlich mit dem Management ist. Genau, hören wir da mal rein in die Beine und dann tauschen wir uns nochmal dazu aus.
Super.
Ausschnitt Nummer 1 aus unserem Podcast Nummer 13 mit Silke Leunstra zu der Frage, was ist Augenhöhe?
Und jetzt wäre vielleicht für den Zuhörer auch spannend, was denn Augenhöhe ist. Und ich weiß, Augenhöhe ist zwar eine GmbH, du hast gerade gesagt, 5 Menschen, die sich zusammengefunden haben. Es gibt noch einen Verein. Aber was ist es abseits davon für dich?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu greifen. Also ich weiß, es gibt ja immer wieder, und das hatten wir ja auch schon mal, das Thema, was ist denn eigentlich ein Unternehmen, wenn es auf Augenhöhe ist und wann ist es das nicht und so. Also so ein Unterscheidungsmerkmal ist es für mich gar nicht so sehr. Das ist was sehr, sehr Komplexes, das eigentlich nie da ist, sondern sich irgendwie in Prozessen bewegt. Und wenn ich es umschreiben würde, würde ich sagen, Augenhöhe springt bei mir dann an, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es würde in einer Organisation wirklich lebendig zugehen. Und das tut es immer dann, wenn diese Komplexität auch Raum kriegt. Die ist ja nun mal da und wir versuchen in so, so vielen Stellen, das rauszuregulieren, indem wir Prozesse gestalten und so weiter. Das ist ja für manche Dinge auch total richtig, aber er ist immer an so vielen Stellen unterwegs und dann wird's nicht mehr so lebendig. Und dann ist für mich auch nicht so richtig Augenhöhe. Das ist so ein Aspekt dabei.
Den finde ich auch ganz besonders wichtig, weil es ist nicht irgendwie eine Methode oder ein Blueprint oder irgendeinen Ansatz.
Ganz genau.
Sondern ja. das ist genau, also auch, du hast den Kern getroffen dessen, was es auch für mich ist, ne? Augenhöhe.
Ja, und was es für mich auch ist, so habe ich es auch in dem Buch geschrieben, das ich dann nun doch endlich mal geschrieben habe, es hat auch was zu tun mit Augenhöhe unter den Stakeholdern eines Unternehmens, einer Organisation. Es gilt für mich niemals, dass eine Gruppe das Vorrecht hätte. Also weder die Shareholder, die Eigentümer, so denken wir es ja jetzt oft, ne? Also nicht nur im börsennotierten Unternehmen, sondern auch sonst begegnet mir das sehr, sehr oft. Also Wirtschaftlichkeit ist ganz vorne sozusagen. Ich bin gelernte Ökonomin, das ist jetzt nicht falsch verstehen, das ist mir auch nicht unwichtig. Ja? Nur das so als einziges oder absolut vorrangiges Ziel vor allem, da wird es mir immer ein bisschen komisch. Weil für mich ist es mit der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ist ein bisschen wie Atmen für uns Menschen. Wir müssen das schon tun. Also wenn ich jetzt hier 3 Minuten aufhören würde zu atmen, dann hörst du mich nicht mehr. Also voraussetzlich könnte das überhaupt. Ja. Wir haben ja zum Glück noch sowas wie einen Atemreflex. Aber wenn ein Unternehmen aufhört, wirtschaftlich zu sein, dann kann es ja nicht mehr existieren. Aber das ist für mich eher wie eine notwendige Nebenbedingung als das Hauptziel. Sondern es geht immer darum, dass alle, die mit einem Unternehmen was zu tun haben, ob es dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, was alles so um einen rum ist, dass es da ständig nötig ist, auch wieder auszuhandeln, was jetzt, wovon jetzt, wie viel. Und dabei immer im Blick zu behalten, das muss wirtschaftlich bleiben, sonst geht es nicht.
Und der zweite Ausschnitt auch aus dem Podcast Nummer 13 mit Silke zu der Frage Führung auf Augenhöhe.
Wie stellst du dir denn so ein Unternehmen vor, wenn das auf Augenhöhe ist? Also du hast gerade schon gesagt, das eine Beispiel ohne Führungskräfte, so, ne? Das war jetzt was ich schon als konkretes Beispiel.
Das ist eine Ausprägung, die man jetzt, glaube ich, gerade auch an mehreren Stellen sieht, ist auch gerade ein bisschen en vogue. So Führungskräfte abzuschaffen, finde ich allein schon ein ganz fürchterliches Verb, eigentlich Führungskräfte abzuschaffen. Also wenn man davon ausgeht, dass Führungskräfte auch Menschen sind, will man ja keine Menschen abschaffen. Ne? Was man eher abschaffen möchte, glaube ich, ist, dass immer bestimmte Menschen, die wir jetzt Führungskräfte nennen, immer bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Also ich bin unter anderem auch gelernte Bankkauffrau und da war es auch immer ganz wichtig, es gibt bestimmte Kompetenzrahmen, die haben sich dann in der Bank gerne an zum Beispiel Kreditvolumen bemessen. Ne? Bis wohin darf ich das entscheiden? Wann muss das mein Chef? Wann muss das noch die Chefin drüber? Und dass man da mehr guckt, dass man solche Entscheidungen nicht immer an bestimmten Stellen treffen lässt, weil an so vielen Orten deutlich wird, dass das auch ein verdammt langsames System ist zum einen, weil es muss dann immer zu dem einen, der das jetzt darf, obwohl die anderen es vielleicht genauso könnten. Und es ist für die, die es eigentlich auch könnten, aber nicht dürfen, auch bisweilen ziemlich frustrierend. Und ich glaube, das ist so eine Richtung, die man im Moment sieht. Sieht man ja bis hin in große Organisationen, also bis hin zur Deutschen Bahn, DB Systel zum Beispiel, die auf diesem Weg gerade unterwegs sind, dass man sagt, Führung, so ein schöner Satz finde ich vom Bernd Österreich, er sagt, Führung ist zu wichtig, um sie Führungskräften zu überlassen. Da trifft er was, finde ich. Also Führung ist immer irgendwie wo da. Ich weiß, mein Kollege Florian würde mir jetzt an dieser Stelle auch schon widersprechen, weil er das Führungskonzept insgesamt ein Stück ablehnt. Das tue ich weniger, aber ich glaube auch, dass das, wenn es fluider ist, meistens dienlicher ist, So, und zwar sowohl dem Erfolg der Organisation als auch den Menschen, und zwar sowohl denen, die wir bisher Führungskräfte nennen, als auch den sogenannten, das ist ja noch viel schlimmer vom Begriff her eigentlich, Geführten. Also was das für ein Menschenbild eigentlich, was wir da haben.
Und als drittes, der Ausschnitt aus unserem Podcast Nummer 21 zum Thema modernes Arbeiten mit Johannes Egenäuf und zu der Frage, ob es das klassische Management noch braucht. Jetzt würde ich mal provokant fragen, brauchst du denn überhaupt noch Führungskräfte und Management? Würdest du gerne ohne arbeiten? Also ich will jetzt nicht von Selbstorganisation sprechen, weil irgendwie gibt es immer eine Art von Organisation und ein gewisses Teamkonstrukt, wo auch sicherlich der eine oder andere mehr Dinge vorgibt oder woran sich andere orientieren. Aber jetzt mal dieses klassische Management, wie man das so aus mittelständischen oder auch großen Unternehmen kennt, brauchst das für gute Arbeit?
Also das klassische Management, wie man es kennt, braucht es sicher nicht für gute Arbeit. Ganz im Gegenteil, das klassische Management, wie ich es in den letzten Jahren in Konzernen und auch in größeren mittelständischen Unternehmen kennengelernt habe, steht wirklich guter Arbeit fatal im Weg. Ich kann es nicht anders sagen.
Also so wie du es kennengelernt hast, oder gibt es auch Menschen, die du kennengelernt hast oder die du vorstellen könntest, die diese Rolle eben so ausfüllen, wie es vielleicht sein müsste, also ich weiß nicht, ob so ein Servant Leader dort vielleicht so ein Stichwort ist, wie jemand dann auch in so einer Position vielleicht agieren sollte?
Absolut, da bin ich bei dir. Dann bin ich allerdings nicht mehr eben beim klassischen Management, sondern das ist schon wieder was, wo ich sagen würde, da hat dann jemand seine Rolle ernst genommen und sich auch in der Rolle weiterentwickelt und würde sich dann so verhalten, wie ich, Johannes, jetzt die Rolle oder was ich heutzutage von so einer Rolle erwarten würde. Es gibt diese Leute, ich habe jetzt gerade vor kurzem den Rollenwechsel eines Kollegen beobachten können, der in einer klassisch orientierten, hierarchischen Organisation jetzt eine Servant Leader-mäßige Rolle übernommen hat und der da einen super tollen Job macht. Das gibt's durchaus.
Okay, da sind wir wieder. Unsere drei Ausschnitte zum Thema Augenhöhe und Führungskraft und Management. Lass uns mal beginnen mit dem Ausschnitt von der Silke. Was ist eigentlich Augenhöhe? Hast du für dich was mitgenommen?
Definitiv. Wie sie das so sagt, fand ich sehr schön, dass es eigentlich ein komplexes Thema ist. Also dass es nicht irgendwie eine Methode ist, die man erlernen kann, sondern ganz klar die Organisation an sich anzuschauen und zu gucken, wie lebendig, wie atmet denn diese Organisation, ne? Wie sind die Leute so drauf, gehen die rein? Also so habe ich es jetzt interpretiert, ne? Du kannst mir da ja nochmal, du steckst da ja tiefer drin, kommen die in den Raum rein und ziehen die Mundwinkel nach unten, ne? Und dass man ja halt guckt, wie ist die Organisation. Natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag, ne? Aber ich glaube, es geht ums große Ganze und das dann.
Sie hat das auch sehr schön beschrieben in ihrem Buch, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Das nennt sich Lebendigkeit entfesseln. Dort geht es genau um das Thema Lebendigkeit. Ja. Und wie die wieder zutage gefördert werden kann. Und was die Silke ja auch sagt, was Augenhöhe ausmacht, ist, dass es Augenhöhe unter allen beteiligten Stakeholdern braucht. Also nicht nur die auf Wirtschaftlichkeit achten, weil Wirtschaftlichkeit ist wichtig, hat sie gesagt, aber ist nicht das Einzige, sondern es gibt noch ein paar andere Stakeholder zu einem Unternehmen. Und darauf kommt es eben an. Und wenn das gelebt wird, dann kann man von Augenhöhe reden, also von einem Unternehmen auf Augenhöhe.
Ja, fand ich sehr gut, auch die Metapher mit dem Atmen, ne? dass sie sagt, natürlich ist es wichtig, das wissen wir alle, aber ist es eben nur das oder gibt es darüber hinaus auch noch mehr? Denn man verbringt ja schon viel Zeit auf Arbeit und da möchte man sich auch wohlfühlen und nicht untergraben fühlen vom Chef, weil der eben nicht auf Augenhöhe ist oder von irgendwelchen anderen. Mit Stakeholder meinst du ja die Personen, die noch so ums Unternehmen die Einfluss haben. Ne? Da können auch Mitarbeiter sein oder Kunden oder dann halt wirklich die Anteilseigner. Dass dann alle halt die gleichen Rechte und Pflichten haben. Das ist schon gut.
Genau, und zum Thema auf Augenhöhe sein passt natürlich zwangsläufig auch die Fragestellung nach, wie sieht dann eigentlich Führung aus in einer Welt, die oder in einer Unternehmenswelt, die nach Augenhöhe funktioniert. Und da fand ich ja Ihr Zitat, Ihre Aussage sehr interessant, dass Sie sagt, naja, wodurch zeichnen sich denn Führungskräfte aus? Natürlich durch Rollen und durch Positionen und wie soll man sagen, so Kompetenzen, die ihnen zugeschrieben werden, so, ne? Nur daraus. Und das sieht sie halt anders, sondern dass es eben eine Führung mehr ist als nur das, noch eine Zuschreibung für etwas. Genau, und
passt ja auch zu dem, was der Johannes.
Genau, der Johannes. Ja, ne? Also wenn man dann die klassische Welt nochmal sieht, ja. Also die, was heißt klassische, aber zumindest.
Aber was bedeutet denn für dich klassisches Management? Wie würdest du das definieren?
Eine klassisch-hierarchische Organisation mit mehreren Führungsebenen, wo Entscheidungen durch diese Führungsebene getroffen werden und man auch quasi reporten muss an die Führungsebene drüber und oben werden Kennzahlen ausgewertet. So, das verstehe ich als ein klassisches Management. Und ganz klar sagt der Johannes, das brauchst du natürlich nicht für eine moderne Arbeitswelt, ne?
Das stimmt.
Das ist eher hinderlich.
Das stimmt, wobei ich dort auch sagen muss, dass der Mitarbeiter an sich das auch erstmal sich daran gewöhnen muss, dass es anders geht. Na, wir sind das alle mehr oder weniger lange schon gewohnt, dass eben es gibt den Manager, der trifft die Entscheidung für dich und auf diese Entscheidung kannst du dich auch ausruhen in gewisser Weise. Ne? Du kannst sie mittragen oder eben doof finden, aber der trifft sie halt. Und als Mitarbeiter musst du auch dann in so einer neuen Arbeitswelt, in einer neuen Umgebung erstmal dich zurechtfinden, ne? Dass du sagst, wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt den Hut aufhabe und ich die Entscheidung treffe und das nicht der Manager für mich macht. Also das ist auch nochmal ein spannendes Thema.
Genau. Ja. Und das heißt ja nicht, dass es keine Art von Führung gibt, sondern Führung gibt's immer. Es kann eine fachliche Führung sein, irgendwie jemand, den man personell oder persönlich sehr schätzt, das kann für mich irgendwie, der kann so eine Führungsfunktion übernehmen. Das abzuschaffen gilt es ja nicht, sondern es geht es nur ein bisschen differenzierter zu sehen und nicht nur einer Person die Führungskompetenz zuzuschreiben, sondern eigentlich Führung anders zu denken.
Genau.
Und das macht dann modernes Arbeiten und auf Augenhöhe Arbeiten aus.
Richtig, richtig. Und das machen wir ja bei uns bei Real Experts auch so.
Ne? Wir versuchen zumindest. Genau. Ja, dann hättest du noch ein, passend zu dieser Kategorie Neues Arbeiten, Führung.
Genau. Ich hatte das letzte Woche, vor zwei Wochen schon angesprochen. Es ging mit der Jenny Meyer um das ganze Thema Digitalstrategie. Da ging es zum einen um das Paper, was wir diesbezüglich veröffentlicht haben, aber zum anderen hat die Jenny die jahrelange Beratungserfahrung, zum einen war sie lange bei der T-Systems und bei der E.ON hat dazu beraten, wo eben Digitalstrategie herkommt, wo es angesiedelt ist, was wichtig ist. Und da würde ich uns und Ihnen gerne mal einen Ausschnitt da zeigen und im Anschluss wieder mit dir darüber sprechen.
Gerne.
Und wenn wir über Digitalstrategie reden, jetzt sind wir schon ein bisschen reingesprungen, aber nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was bedeutet denn Digitalstrategie? Also das Wort digital wird ja heutzutage auch wirklich inflationär. Eigentlich alles, was irgendwie mit Computern zu tun hat, wird gerade digital und Digitalisierung, so dass viele Kunden auch, wenn sie auf uns zukommen, ein bisschen verwirrt sind, was bedeutet das denn überhaupt? Ne? Ist es jetzt, ich statte meine Mitarbeiter mit Rechnern aus oder mit Headsets oder lass die Homeoffice machen oder was bedeutet denn das Wort oder der Begriff Digitalstrategie?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist natürlich auch genau das Problem an der Digitalstrategie, dass es da keine feststehende Definition oder keinen feststehenden Begriff gibt, ne? Dass es irgendwo in Wikipedia oder im Lexikon, wo auch immer irgendwie das nachschlagen könntest. Ich glaube, wenn man es ganz global sieht, ist eine Digitalstrategie einerseits dieses, okay, wo wollen wir als Unternehmen hin? Und damit meine ich auch, ich sag mal, externe, nicht externe Ziele, aber ich sag mal so, keine Ahnung, wir wollen einen neuen Markt erschließen, wir wollen neue Kundengruppen gewinnen, wir wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen, ne, was auch immer, also so diese, ich sag mal, diese klassischen harten Business-Themen, wo wollen wir irgendwie hin?
Also klassische dann, strategische Themen sozusagen, ne?
Genau, und dann sozusagen da drunter liegend, sage ich mal irgendwie das Thema, okay, aber wenn wir diese Ziele erreichen wollen, wie müssen wir intern dafür aufgestellt sein, um diese Ziele schneller, effizienter, wie auch immer, umsetzen zu können. Und da, glaube ich, kommt halt eben dieses Thema, also du würdest ja heute nicht mehr anfangen und sagen, okay, wenn wir jetzt einen neuen Markt erobern wollen, brauchen wir alle Schreibmaschinen, damit wir irgendwelche Sachen schreiben können. Ne? Sondern du brauchst ja im Prinzip dieses, ich meine, natürlich fängt es irgendwo an bei Basics, wie es muss natürlich irgendwo eine Hardware da sein, logischerweise. Aber ich glaube, die Strategie, da geht es dann wirklich eher darum, okay, wo stehen wir als Unternehmen? Was ist unsere Unternehmenskultur? Wie sind wir organisiert? Wie arbeiten verschiedene Abteilungen, jeder für sich, ne, an dem Ziel, für den Kunden, am Produkt, wie auch immer, aber auch miteinander. Und dann zu sagen, okay, wie können wir hier die digitalen Möglichkeiten möglichst gewinnbringend einsetzen, ne, damit dieser Unterbau sozusagen so gut funktioniert, dass der Oberbau, den wir, das große Ziel, was wir haben, also eben von mir aus neue Produkte, neue Märkte etc., befähigen können oder ja, enablen können. Okay. Das ist für mich so ein bisschen der Zusammenhang und ja, war das verständlich?
Ja, definitiv, definitiv. Also würdest du sagen schon, Digitalstrategie muss immer einhergehen mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, mit Vision, ja. Mission und halt den Zielen, die das Unternehmen verfolgt und wie können diese Ziele eben durch, genau wie du es genannt hast, digitale Elemente unterstützt werden. Ne? Das sehe ich genauso. Also nur rein, sich jetzt irgendwas anzuschaffen an Technik zum Beispiel. Ne? Viele gehen ja von Digitalstrategie oft nur davon aus, dass es halt die Technik ist, aber es gehört ja noch viel, viel mehr dazu im Sinne von Change Management, da werden wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, sich das anzuschaffen und dann aber nicht zu wissen, wozu man das braucht und wo es einen unterstützt, eben genau diese Ziele zu erreichen, finde ich, ist auch der falsche Weg. Genau, das war die Jenny zum Thema Digitalstrategie. Was bedeutet überhaupt Digitalstrategie? Und für mich sehr, sehr spannend, was sie auch sagt, dass es da keine feststehende Definition gibt. Ne? Und das ist ja auch das, was Unternehmen immer wieder Schwierigkeiten bereitet, dass man nicht ins Lehrbuch schauen kann und sagen kann, ach, das muss ich machen, um eine Digitalstrategie zu machen, sondern da gehört ganz, ganz viel mehr dazu. Aber was hast du mitgenommen, Christoph?
Na, im Wesentlichen eigentlich, dass eine gute Digitalstrategie sich daraus ableiten lässt, wie man intern aufgestellt ist und wie man intern arbeitet, wofür man steht, wie man sich organisiert, welche Ziele man hat. Also die Digitalstrategie, das Wort würde jetzt so suggerieren, dass es dort um Tools und Technologien geht. Aber dem ist natürlich auch so, aber nicht nur.
Sondern, nicht vorrangig. Ne?
Genau, sondern es geht um eine andere Arbeitsweise und die kann sich nur daraus ableiten, herleiten lassen, wie die Kultur im Unternehmen ist, das Miteinander ist. Und das fand ich den wichtigen Aspekt aus diesem Zitat oder aus dem Ausschnitt aus dem Podcast.
Genau. Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Der ganze Kulturwandel, der oft vergessen wird. Viele Kunden, viele Unternehmen sagen, wir brauchen die und die Funktion. Aber darum geht es am Ende nicht. Ne? Der Mitarbeiter muss einen Nutzen erkennen hinter dieser Software, hinter dem Tool und muss es für sich halt auch als positiv bewerten, weil sonst würde er damit entweder nicht gerne arbeiten oder vielleicht auch gar nicht arbeiten, wenn er nicht muss. Ne, und das fand ich auch nochmal spannend. Genau, das war's schon zu dieser
Kategorie.
Genau. Ja.
War doch eine ganze Menge.
Genau. Das nächste, worüber wir sprechen möchten, ist der Tellerrand. Ne? Wir haben es schon angesprochen, dass wir auch, oder du hast es angesprochen, wir schauen auch mal ein bisschen weiter und lassen den Blick schweifen, was ist noch, wo spielt denn die Digitalisierung noch eine Rolle und was gibt's denn da vielleicht für Herausforderungen oder für Sachen, die wir auch mitnehmen können und haben da, also ich habe da auch zwei Sachen herausgesucht, die ich besonders spannend fand. Das war einmal das Gespräch, was ich mit Linda Werner geführt habe, das ist die Nummer 14 über alternative Mobilitätskonzepte. Das wird der erste sein. Und der zweite Podcast, der ist unser letzter, der veröffentlicht wurde vor diesem, also vor den Geburtstagspodcasts, wo ich mit Marek vom Kölner Startup Vation über Online-Personal-Training gesprochen habe. Das war auch sehr, sehr informativ. Aber ich würde sagen, wir beginnen mit Linda und hören dort erstmal rein.
Wie, wenn du jetzt dir mal anschaust und mit deinem inneren Auge nach vorn blickst und sagst, wie sieht denn die Zukunft aus? Was denkst du, oder vielleicht auch, was wäre dein Wunsch daran, wie wir uns in 10 oder gar 20 Jahren bewegen?
Also ich bin absoluter Verfechter davon, große Innenstädte autofrei zu machen.
Das auch macht sich für Carsharing?
Ja, also ich finde so im Stadtzentrum muss das nicht unbedingt sein. Ich fände es okay, wenn zum Beispiel Straßenbahnen fahren oder vielleicht auch Busse. Aber einfach das, auch im Carsharing hast du viele Autos, die dann rumfahren. Ne? Also im Endeffekt löst es das Problem meiner Meinung nach nicht. Das ist eine Sache, wovon ich absoluter Verfechter bin. Auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn die Städte sich dafür einsetzen, dass sie den Nutzern beziehungsweise den Bewohnern Angebote bereitstellen. Also ich finde zum Beispiel richtig klasse, dass Hamburg zum Beispiel mit ihrem Stadtrat Hamburg schenkt jedem Bewohner für jede Fahrt mit dem Bikesharing 30 Minuten. Also die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Und dadurch hast du natürlich einen gewissen Anreiz, auch mal dich aufs Fahrrad zu schwingen und vielleicht dem ganzen Traffic in der Innenstadt zu entkommen. Also das sind auf jeden Fall Dinge und ich glaube, das passiert auch schon viel von den Kommunen her, ne, auch das Beispiel, was ich mit Stuttgart genannt habe, das muss ein bisschen auch von den Städten getrieben werden.
Definitiv.
Ja, in welche Richtung da geht.
Definitiv. Wir müssen das ganze Thema subventionieren. Und ich denke auch, weil du das gerade ansprachst mit dem, dass die Leute einfach auch weniger raus müssen mit dem Homeoffice, ist es ja auch eine Idee zu sagen, dass generell, gerade wenn wir jetzt an den komplett ländlichen Raum denken, wo wirklich ganz wenig fährt und die Bevölkerung eher ein höheres Alter erreicht hat, dass die eben darin unterstützt werden, vielleicht wirklich nicht mehr raus zu müssen. Ne? Das kann ja auch durch Digitalisierung passieren, dass der Arzt zum Beispiel sich zu denen irgendwie schalten könnte, ne, in irgendeiner Form, dass da Geräte bereitstehen, die werden subventioniert. Vielleicht auch, ich bin jetzt, ne, im Sinne von Virtual Reality oder Augmented Reality in irgendeiner Form da was zu machen, ne, dass dann es so aussieht, als würde der Arzt vor dir stehen und dich dann quasi beraten kann oder so etwas. Ne. Es wird natürlich nie in vielen Fällen wahrscheinlich nicht den Besuch beim Arzt komplett ersparen, aber zumindest könnte es eine Alternative sein für Sachen, die halt von fern halt vielleicht funktionieren, ne? In der Form. Oder man macht halt Angebote, dass man die Bevölkerung auf dem Land ein bisschen versorgt mit Lebensmitteln, mit Angeboten. Ich meine, machen ja die großen Ketten auch schon. Ich kann mir ja von Rewe alles anliefern lassen. Und da wäre es eben aber auch schön, wenn das wenn das auch automatisch mit erneuerbaren Energien passieren könnte und nicht mehr mit dem Dieseltransporter.
Genau, die Linda, die hat sehr, sehr viele gute Sachen und sehr viele richtige Sachen gesagt. Was mir irgendwie hängen geblieben ist, sind autofreie Innenstädte. Also den Aspekt fand ich sehr, sehr interessant, weil ich komme selbst vom Dorf. Ich kann mir das ohne Auto gar nicht so vorstellen. Du ja auch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Jugend. Aber autofreie Innenstädte, im Prinzip hat sie ja recht, ne? Wenn man sagt, man baut alles so weit aus, dass es möglich ist, ohne Auto meine Wege von A nach B zu erledigen oder das Auto am Park-and-Ride-mäßig, also das Auto irgendwo zu parken und dann weiterzufahren mit der Straßenbahn, dann ist das natürlich auch ein sehr, sehr guter Aspekt und sehr gutes Konzept, was man verfolgen kann.
Ja, da sieht man aber auch wieder, wie wir es vorhin schon beim Management hatten, mit dem klassischen, so, ne, wenn man in der klassischen Welt steckt, eben auch in der klassischen Mobilitätswelt, dann ist das fast unvorstellbar, dass das so weit kommen kann,
ja, das stimmt,
dass Auto, dass Städte, Innenstädte autofrei wären. Aber sie hat ja komplett recht, so, ne? Und sie sieht ja auch die große Veränderung, die bevorstehen wird. Und dass es eben nicht hilft, irgendwie nur Carsharing anzubieten, weil das reduziert im Zweifel auch nicht die Anzahl der Autos. Und auch die Art des Antriebs ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende, sondern die Art, wie wir mobil
denken,
unterwegs,
ne?
sind und wie wir uns fortbewegen. Das ist das Spannende, ne? Und auch dort ist Veränderung zu sehen.
Richtig, genau. Ein Aspekt, den sie vorher nochmal ansprach, der ganz kurz anklang in dem Ausschnitt, war das Thema Homeoffice. Darauf wollte ich nochmal hinaus, dass das Homeoffice ja auch ganz viel verändern kann, ne? Wenn mehr Leute im Homeoffice sind und die merken, dass der Weg halt wegfällt zur Arbeit, dass ich nicht mehr früh mich quälen muss, eine halbe Stunde durch den Stau oder noch länger, dann verändert das vielleicht auch so schon ganz viel, dass man auch einfach mal zu Hause bleibt und die Arbeit, die man zu Hause erledigen kann, eben zu Hause erledigt. Und wenn man ins Büro muss, wir haben es ganz oft angesprochen, den Austausch suchen, dann fährt man halt mal ein, zwei, drei Tage ins Büro und den Rest bleibt man zu Hause.
Klar, oder auch einfach Zeit zu sparen. Ne? Richtig, wer eine Stunde hat, um wohin zu kommen, erstmal zur Arbeit, weil er muss, der freut sich natürlich über 2 Stunden gewonnener Zeit am Tag.
Richtig, genau. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und das nächste, was ich auch in die Kategorie Tellerrand einsortiert habe, ist das Gespräch mit Marek von Vation. Das erste, was ich gelernt habe in diesem Podcast, ist, dass Vation die Endung ist von Motivation. Das wusste ich vorher auch nicht. Das war so ein kleiner Aha-Effekt. Und das Konzept, was hinter der Firma steckt, ist Online Personal Training. Also die haben ein Netzwerk aus Trainern aufgebaut, die online ihre Kunden Trainingspläne zusammenstellen, Ernährungspläne zusammenstellen und da ein großer Motivator sind. Und wir hören einfach mal rein, was er so zu sagen hat. Im Ausschnitt geht es ums Thema Führen von internationalen Teams auch. Dieses Arbeiten im Team, du hast erzählt, ihr seid jetzt knapp über 60 Leute. Und verteilt, ihr redet Englisch. Was sind da die größten Herausforderungen? Wie geht ihr das an?
Genau. Also dadurch, dass der Marius, unser dritter Mitgründer, in Barcelona wohnt, gab es für uns halt von vornherein eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer dass wir das jetzt wieder neudeutsch das Team remote aufstellen. Also quasi eben so aufstellen, dass
verteilt,
Leute von überall arbeiten können, wo sie wollen. Und das ist, glaube ich, halt auch ein extremer Vorteil gewesen, dass wir das direkt von Anfang an so quasi nicht anders machen konnten, weil was ich halt schon sehe, ist, dass wenn man, und das, ich meine, ich habe viele Freunde, die halt in Anführungsstrichen klassischen Unternehmen arbeiten, und wenn man dann das erstmal so hat, dass man irgendwie 5, 10 oder im Zweifel bei Familienunternehmen oder größeren, älteren Unternehmen, die dann 100 Jahre oder so halt in so einer klassischen Bürokultur gearbeitet haben, das ist natürlich viel, viel schwieriger, weil auch das hat was mit Gewohnheiten zu tun, ne? Und von daher haben wir das halt, wir hatten keine andere Wahl und haben dann aber auch irgendwie, ich glaube, im zweiten Monat nach Gründung, also im April offiziell letzten Jahres, wurde ja Vation gegründet, und irgendwie so gefühlt im Mai, Juni haben wir halt ganz bewusst entschieden als Gründer, wir müssen das Thema so Mitarbeiterkultur und Team Spirit und so diese ganzen Begriffe, das müssen wir halt aktiv angehen. Und wir dürfen das jetzt nicht einfach dem Zufall überlassen, weil dann kann das im Zweifel richtig schief gehen, weil dann fühlen sich Leute irgendwie einfach alleine, einsam und sowas. Und so eine Teamzusammenarbeit hat ja extreme Vorteile. Ich sage immer so, ein Team ist besser als die Addition der Einzelnen, ne? Also durch das Team entsteht an sich halt ein Mehrwert. Und genau, von daher haben wir uns da, kann ich mich noch genau daran erinnern, ich hatte mich da Aufgabe angenommen. Ich habe dann erstmal ganz viel recherchiert, weil es gibt ja durchaus Firmen, die das bereits so schon auch seit längerem machen. Also was weiß ich, fallen mir so Namen ein wie Trello aus den USA oder GitLab oder viele so IT-Unternehmen halt auch. Und habe mir da erstmal angeschaut, was machen die denn so? Und da haben wir dann so Initiativen entwickelt und da haben wir gesagt, komm, die setzen wir jetzt einfach mal um. Also zum Beispiel einfach mal aufschreiben, an was für Werte wir denn glauben. Diese Sachen nicht nur aufschreiben, sondern jeden Freitag treffen wir uns mit allen aus der Firma über Videocall und man beantwortet 4 Fragen. Und jeder beantwortet 4 Fragen, hat 1 bis 2 Minuten Zeit. Und eine der Fragen ist immer, wo hast du einen der Vation-Werte diese Woche gelebt oder wo hast du jemand anderes gesehen, der diesen Vation-Wert lebt? Wir haben bei uns im Chatprogramm so einen, auch wieder so ein Software-Ding installiert, der schickt jede Woche am Dienstag an alle in der Firma immer so paarweise, hey, ihr solltet euch mal in den nächsten Tagen für 15 Minuten unterhalten. Könntet sprechen über das, was ihr wollt.
Super,
das machen wir. Wir haben jetzt gestern gesagt, wir machen einfach so willkürlich zusammengewürfelte Gruppen, also einen Trainer mit jemandem aus dem Marketing, mit einem Entwickler, mit jemandem aus, was weiß ich, aus dem Produktteam, und trefft euch einfach mal 45 Minuten und sprecht einfach mal. Ihr könnt über alles sprechen, ihr könnt darüber sprechen, was euch gerade irgendwie auf dem Herzen liegt, woran ihr gerade arbeitet, habt ihr vielleicht eine Herausforderung, dann könnt ihr die anderen nach einer Meinung fragen und so weiter. Also wir probieren halt irgendwie aktiv, ja, und da muss man sich auch wohl darauf einlassen wollen als Mitarbeiter, so einfach Gespräche herzustellen, weil wir sagen, okay, es ist ja, es ist halt irgendwie wichtig, einfach miteinander zu sprechen, weil das ist so ein bisschen so die absolute Grundlage dafür,
definitiv,
dass das überhaupt zustande kommen kann.
Definitiv. Ne? Das ist toll, dass du das sagst. Also wir sind da ja auch bei unseren Kunden oder auch bei uns selbst im Unternehmen, ne, daran zu sagen, an was für Werte haben wir? Wie wollen wir die leben, diese Werte? Ne? Du kannst ja immer rangehen und sagen, ja, du möchtest was für die Mitarbeiter tun. Gut, stellst den Kicker auf oder einen Obstkorb. Aber das ist ja nur Kosmetik. Im Endeffekt.
Ja.
Ne? Manche finden das bestimmt total schön, aber so dieses wirklich Werte leben, aufschreiben oder sagen, wie du gesagt hast, ne, das ist viel, viel mehr wert und erzeugt auch eine viel höhere Bindung ans Unternehmen als jetzt ne, die Bonuszahlung auf die geleisteten Stunden oder was weiß ich. Ne?
Ja.
Kann sicherlich auch motivieren, aber ich glaube, von der tiefen Motivation her macht ihr das genau richtig und es klingt auch super, super toll. Ja.
Genau, das war der Marek von Vation. Und ich habe viele spannende Sachen, aber erstmal die Frage an dich, Christoph.
Ja.
Was waren denn deine
Highlights? Ich glaube, das ist so die Hardcore-Nummer des Remote-Arbeitens. Mhm. Also wir hatten das ja mit der Anna von
Jugend gegen AIDS,
genau, danke, schon gehabt, die auch sehr verteilt arbeiten, mhm. aber die Leute von Vation haben das natürlich auch schon sehr weit getrieben, ne? Bedingt einfach durch dieses verteilte Arbeiten, einer in Barcelona genau. und der Marek in Köln.
Genau. Und die Trainer komplett Deutschland, Dach, also Dach ist ja die Abkürzung für Schweiz und Österreich noch mit, also komplett verteilt. Und
genau,
auch
und das mit 60 Mitarbeitern.
60 Mitarbeitern,
ja, genau. Und ich fand auch interessant, dass sie auch erkannt haben, was man dafür tun muss, dass so ein Laden zusammenbleibt so, ne, und nicht zerfällt und was es dann auch braucht, um remote auch irgendwie dieses Zusammenhaltsgefühl zu etablieren, genau. zu haben überhaupt. Ne?
Genau, denn dort ist dieses, was wir auch ganz oft jetzt schon gesagt haben, na gut, dann fährst du halt mal ins Büro und tauschst dich aus. Das geht einfach nicht. Ne? Also es geht rein physisch nicht bei denen und dann müssen sie andere Sachen schaffen. Und ich fand das ganz spannend, dass er viel über Werte gesprochen hat und da auch tief hat blicken lassen, wie sie das so organisieren. Ne? Dass jeder Trainer, der kann halt zu Wort kommen, einmal die Woche und sagen, wie er die Werte des Unternehmens dann bei den Kunden eingesetzt hat. Und das da kenne ich auch wieder Parallelen zu uns, zu unserem Arbeiten, wie wir auch mit Kunden zusammenarbeiten möchten. Also das fand ich sehr, sehr spannend und werden wir wahrscheinlich auch so für uns übernehmen. Ne? So dieses, wo haben wir die Werte von unserer Firma, von Real Experts, vielleicht nicht diese Woche, aber im letzten Monat beim Kunden umgesetzt. Ne? Und was nehmen wir daraus mit?
Mhm. Ja.
Sehr, 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 sehr spannend.
Sind wir schon so gut wie am Ende, ne?
Genau.
Mit unserem Teil 2 der Zusammenfassung der Highlights aus dem ersten Podcast-Jahr. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Vor 2 Wochen haben wir den veröffentlicht, wo wir schon mal die ersten Podcasts zusammengefasst haben in den für uns wichtigen oder interessantesten Statements von unseren Gästen, mit denen wir gesprochen haben. Das war jetzt der Teil 2. Und jetzt lass uns nochmal vielleicht gerne drüber sprechen, wo soll es hingehen? Wo geht die Reise hin?
Genau.
Von unserem Podcast.
Genau, also wo kommen wir denn her? Erstmal vielleicht so. Mhm. Also ich würde einfach mal anfangen.
Mach mal ruhig.
Genau, also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Zum einen natürlich auch, wie man so diese Podcasts vorbereiten muss, was da für Arbeit drinsteckt. Also einfach nur sich hinsetzen und aufnehmen ist halt nicht. Ne? Man muss die Themen finden und dann immer wieder für sich spannende, fürs Unternehmen spannende und vielleicht auch für die ZuhörerInnen spannende Themen zu finden, ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil irgendwann ist das nähere Umfeld an Personen, die man so kennt, mal abgegrast, ne? Und dann muss man halt die Fühler ausstrecken und da Personen suchen, die ja potenziell interessant sein können. Also da habe ich sehr viel gelernt, was dieses Ganze drumherum auch technisch angeht, ne, was gute Aufnahmequalität bedeutet und wie das Mikro stehen muss, damit man den besten Sound hat. Also das ist natürlich wirklich, ja, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und natürlich von der persönlichen Entwicklung her hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Menschen zu fragen und die Hintergründe zu erforschen. Also das war mir so nicht bewusst, dass das so geht, also dass ich das kann. Mhm. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß auch nach wie vor noch. Und ich freue mich auch auf die nächsten Sachen, die da kommen werden.
Ja, also Entwicklung definitiv. Es war eine schöne Entwicklung, die wir genommen haben in dem Jahr, in dem Podcast-Jahr. überhaupt nicht gewusst am Anfang, wo es eigentlich hingehen kann mit so einem Podcast, ne? Wie der sich entwickelt, welche Themen wir besprechen werden, ob wir es überhaupt schaffen, alle 2 Wochen einen Podcast zu veröffentlichen.
Das stimmt, ja.
Aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir hier nach einem Jahr.
Sogar zwischen Weihnachten und Neujahr.
Genau, selbst da haben wir einen Podcast veröffentlicht. Was natürlich die 2 Wochen immer ermöglichen, dass man auch mal ein bisschen zeitversetzt aufnehmen kann, logischerweise. Aber bin ich sehr stolz auf uns alle und ja, vor allem auch, bin sehr dankbar für die Gesprächspartnerinnen, die wir hatten, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über deren Themen oder über diverse Themen zu sprechen. Genau, und so soll es auch weitergehen aus meiner Sicht. Also
auf jeden Fall.
Logischerweise, also wir haben viel gelernt, wir werden noch weiter viel lernen. Wir werden auch schauen, was können wir aus dem Gelernten umsetzen in der Zukunft, ob das jetzt der Ablauf des Podcasts ist, ob es die Themenfindung ist, ob es vielleicht noch Verbesserung an der Technik ist, das werden wir sehen, wenn es das braucht. Also da werden wir auf jeden Fall uns auch im 2. Podcast-Jahr weiterentwickeln und werden auf jeden Fall dranbleiben.
Weil
was wir schon merken, ist, dass das Podcast-Format ein sehr spannendes, interessantes ist, nicht nur für uns, sondern eben auch für die Leute da draußen, die uns wahrnehmen wollen oder uns über diverse Kanäle finden, bietet das Podcast-Format einen ganz spannenden Kanal, Zugang zu Themen zu finden. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Und auch, es klang ja auch mehrfach an, dass wir auch für uns selbst aus den Gesprächen Sachen herausgenommen haben, die wir dann bei uns so machen. Ne? Und das fand ich auch sehr schön, dass wir zum einen für unsere Kunden oder für die ZuhörerInnen da Themen aufzeigen, aber auch für uns was mitnehmen können. Mhm. Ne? Und was ich auch sehr spannend fand, sind, wie sich so die Themen verändert haben. Ne? Vor 10 Jahren hätten wir vielleicht noch über ganz andere Führungskulturen gesprochen, als wir es jetzt im letzten Jahr getan haben. Das hat jetzt mit dem Podcast vielleicht nicht unbedingt was zu tun, aber da sieht man auch, wie dieses ganze Thema in Unternehmen Anklang findet und dass da immer wieder, den Marek habe ich nicht explizit auf Werte angesprochen, er hat es einfach von sich erzählt und das finde ich spannend zu sehen.
Das ist halt das Schöne. Ne? Also zum einen ist der Podcast ja für uns kein Marketingformat, nicht in erster Linie. Nee. Klar, Bekanntheit werden wir dadurch erreichen, aber wir wollen nicht unsere Themen hier promoten und vermarkten, sondern das sind ganz diverse, viele verschiedene Themen, die wir hier haben. Und das Podcast-Format bietet die Möglichkeit, mal so ein bisschen unter die Oberfläche zu gehen. So, ne? Also wenn wir Videos machen, die wir auf YouTube veröffentlichen, dann ist das halt, da wird was gezeigt, da wird was vorgestellt. So, ne? Und die Podcasts haben die Möglichkeit, man geht mal unter die Oberfläche, man guckt mal, was dahinter steckt.
Genau.
So, ne? Und kann das ergründen und hinterfragen.
Genau, auch in einem lockeren Format. Ne? Das muss nicht immer so stocksteif sein. Das ist wirklich ein schönes Format.
Genau. Und so soll es weitergehen. Und wir sind natürlich dankbar über Hinweise, Feedback, Wünsche,
Themen, die Ihnen einfallen, die Sie gerne mal beleuchtet haben wollen würden.
Genau. Oder selbst auch oder hier, selbst. Mal dabei sein wollen im Podcast, dann uns einfach schreiben. Entweder über reexperts.de, dort finden Sie hier unsere Kontaktdaten oder eben über die diversen Podcast-Plattformen.
Genau.
Genau. Und einen haben wir noch,
den haben wir
uns jetzt noch aufgehoben. Und zwar ist das der Philipp, den ich in einem Podcast hatte. Mit dem Philipp habe ich über seine Reise gesprochen, seine Radreise, warum er diese Radreise tut. Und zwar wegen einer Krebserkrankung, die er selbst durchgelebt hat. Und diesen letzten Ausschnitt aus dem Podcast, den wollen wir auch so stehen lassen zum Abschluss und wollen ihn gar nicht kommentieren, weil mit dem Philipp, und das finde ich persönlich, passt wirklich auch zu vielen Themen, die wir in den Podcast und auch in den Highlights hier gehört haben. Es geht viel um Entwicklung, es geht um Hürden, um Hindernisse, die man auch bei einer Entwicklung nehmen muss. Und der Philipp hat einen ganz interessanten Blick auf solche Hürden und vergleicht seine Radreise mit solchen Hürden, die es im Leben nun mal gibt, mit den Bergen, die er während seiner Radreise erklimmt und was das für eine Bedeutung hat und wie man das vielleicht auch positiv sehen kann. Und das lassen wir am Ende so stehen.
Genau, wir sagen schon mal Tschüss.
Wir verabschieden uns und
dann bis zum nächsten Geburtstag, oder?
Bis
zum nächsten Podcast.
Bis zum nächsten Podcast und jetzt viel Spaß bei dem Ausschnitt mit dem Philipp.
Danke, tschüss.
Das heißt, du lässt die Berge nicht aus auf der Strecke dorthin?
Nein,
sondern
das gar nicht.
Du nimmst die bewusst mit?
Es geht genau um diese Berge. Ne? Wenn man etwas ändern will, bestens natürlich in seinem Leben, muss ich bei sich selbst zuerst anfangen, dann muss man dafür gewisse Berge überwinden. Ne? Sei es jetzt die eigene Komfortzone, sei es Ängste. Und das ist erstmal unangenehm. Aber wenn man lernt, diesen Prozess, das hat mich das Fahrradfahren gelernt, eben, ne? Diesen Prozess des Bergauffahrens, des sich Abmühens, wenn man lernt, das zu genießen, ne? Dann kannst du jeden Schritt, den du in Richtung bergauf tust, als einen Gewinn sehen. Es ist nicht dieses typische, ich habe die bittere Arbeit, um dann oben erst zu genießen oder die Abfahrt zu genießen, sondern ich habe den Gewinn, dass der Weg hoch, dass der Weg oben und dass der Weg nach unten, all diese drei Komponenten ein Gewinn sind. Hm. Und nicht nur dieses typische gesellschaftliche Motiv von, ich muss mich erst quälen, dann habe ich meinen Gewinn. Hm. Das halte ich für etwas unheimlich Lebensbeschränkendes.